Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZipFM-Ausgabe vom 15. Dezember, zusammengestellt und moderiert von Radio Unerhört Marburg. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen. Weiter kämpfen Hebammen für eine bessere Stellung. Trotz Bereitschaftsdiensten und großer Verantwortung kommen sie nur auf einen Stundenlohn von 7,50 Euro netto. Besonders die notwendige Haftpflichtversicherung ist quasi unbezahlbar. Palmölplantagen sind in tropischen Ländern angesiedelt und eigentlich haben wir doch damit nichts zu tun. Kürzlich demonstrierten Palmölopfer aus Indonesien vor der Unilever-Zentrale in Hamburg. Sie machten deutlich, in wie vielen Produkten Palmöl Verwendung findet und welche Probleme sie durch den Anbau bekommen. Die große internationale Klimakonferenz ist vorbei und wer hätte es gedacht, nicht wirklich gut ausgegangen. Was aber lässt sich vor Ort machen? Wir berichten über die kommunalen Möglichkeiten. Und zum Schluss dieser ZipFM-Ausgabe stellen wir Crowdfunding in der Schweiz vor. Viele kleine Geldbeträge zusammen können ein lang ersehntes Projekt finanzieren, ohne auf die eine finanzstarke Person zu bauen. Am 5. Mai 2010, dem Welthebammentag, startete der Deutsche Hebammenverband eine öffentliche E-Petition. Bereits nach 3 Tagen erreichte die Petition die für eine öffentliche Anhörung erforderliche Anzahl von 50.000 UnterstützerInnen. Insgesamt haben bis heute fast 300.000 Personen die Petition des Hebammenverbandes unterschrieben. Bis heute erhält der Deutsche Bundestag täglich Post aus allen Teilen der Bevölkerung, die sich für den Erhalt der Hebammenhilfe und eine anständige Entlohnung der Hebammen in Deutschland einsetzen. Worum ging es in dieser Petition und was hat sich seither getan, fragten wir Edith Wolber, Pressesprecherin des Deutschen Hebammenverbandes e.V.
Also das Thema ist im Grunde ein Dauerbrenner. Das Thema damals ist immer noch das heutige. Es geht immer darum, dass die Einkommenssituation der Hebammen problematisch sind, genauso wie die Arbeitssituation. Und es gibt 2 Dinge, die sehr belastend sind. Auf der einen Seite haben Hebammen, die freiberuflich arbeiten, mit Geburtshilfe eine unglaublich hohe Last an Haftpflichtprämie. Demnächst beträgt die 4.200 Euro im Jahr. Und auf der anderen Seite haben Hebammen, die freiberuflich arbeiten, ein relativ niedriges Einkommen. Das heißt, der Stundensatz liegt brutto irgendwo bei 27 Euro. Bei vollem unternehmerischen Risiko und netto bleiben dann 7,50 Euro. Und die Schere geht auseinander und die Hebammen können die Last nicht mehr tragen und viele geben ihren Beruf deswegen auf.
Letztes Jahr war das Problem ja vor allem die Haftpflichtversicherung, die auf über 3.000 Euro gestiegen ist. Jetzt höre ich über 4.000 Euro dieses Jahr. Das ist ja
für Juli 2012 wird sie nochmal um 15% steigen.
Und das betrifft alle Hebammen, die freiberuflich arbeiten?
Freiberuflich mit Geburtshilfe. Das ist der große Knackpunkt, weil ein sogenannter Schaden in der Geburtshilfe ist einfach ein sehr teurer Schaden. Das hängt damit zusammen, also wir haben in der Summe nicht mehr Schadensfälle, aber die Kosten für einen Geburtsschaden sind sehr in die Höhe gestiegen. Die Pflegekosten sind sehr teuer und die Krankenkassen rechnen einfach alle entgangenen Sozialleistungen mit rein. Das heißt, das Kind wird nie Krankenversicherungsbeiträge zahlen, nie Rentenversicherungsbeiträge. Und all das kommt in die Schadenssumme mit rein. Und deshalb entstehen dann Geburtsschadensummen von, 7 Millionen Euro.
Eine solidarische Gesellschaft sollte ja jetzt nicht immer nur den Schuldigen rauspicken und dann alles dorthin wälzen, sondern ja, genauso wie wir uns um Schwache, Alte und Kranke kümmern, dann eben auch um Kinder, die mit einem Schaden auf die Welt gekommen sind.
Ja, ich denke, also die Daseinsfürsorge ist wirklich eine politische Aufgabe und natürlich sind Hebammen und auch vielleicht Ärzte, Belegärzte sind in einer ähnlich schwierigen Situation diejenigen, die einen Mensch ins Leben begleiten, aber diesen kleinen Berufsgruppen darf man diese ganze Versicherungslast nicht anhängen. Ich meine, das wäre gerechtfertigt, wenn sie schlecht arbeiten würden, aber die Statistiken zeigen, wir haben eher abnehmende als zunehmende Schadensfälle. Das Problem sind einfach die unglaublich teuer werdenden Personenschäden. und das können so kleine Berufsgruppen nicht mehr stemmen.
Seit letztem Jahr, seit 2010, haben sich einige Hebammen aus der Geburtshilfe verabschiedet.
Ja.
Auch Frauenärzte, Frauenärztinnen, die Hausgeburten begleitet haben, ja, sind vor demselben Problem. Da ist auch hier in der Region eine von zweien aus der Hausgeburtsbegleitung ausgestiegen. Kann man sagen, dass da eine Absicht dahinter steckt? Soll die Hausgeburt ausgetrocknet werden?
Also es geht nicht nur um die Hausgeburt. Man muss ganz klar sehen, ein Großteil, ein Viertel aller Geburten in Krankenhäusern werden von freiberuflichen Hebammen, sogenannten Beleghebammen, begleitet. Wir haben hier eine ganze Menge Krankenhäuser in Süddeutschland, die ausschließlich mit Beleghebammen arbeiten. Das sind Hebammen, die vor Jahrzehnten entlassen worden sind in die sogenannte Freiberuflichkeit, weil die Krankenhäuser Personalkosten sparen wollen. Und diese Hebammen arbeiten ganz im normalen Schichtdienst mit und sind für eine Frau, die zur Geburt kommt, oft nicht zu unterscheiden von einer angestellten Hebamme. Das heißt, da geht es nicht um ein paar Hausgeburten, sondern ein Viertel aller Geburten wird von diesen freiberuflichen Hebammen betreut und die steigen zunehmend aus. Das heißt, wir werden nicht nur ein Problem kriegen bei Hausgeburten oder Geburten im Geburtshaus, sondern die Versorgung in den kleinen Kliniken im ländlichen Bereich, die wird schlechter werden.
4.200 Euro alleine Haftpflichtversicherung. Wie viele Geburten müsste man denn machen, bis man den, also begleiten, bis man diese Summe drin hat?
Also eine Beleghebamme, die zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet, die müsste 17,8 Geburten begleiten und eine Geburt wird immer mit 11 Stunden berechnet. Das heißt, sie müsste 4,9 Wochen im Jahr arbeiten, ausschließlich für die Haftpflichtprämie.
Die Krankenkassen sind ja auch Verhandlungspartner für euch.
Ja, und das ist eine ganz problematische Situation. Hebammen wurden 2007 in die Selbstverantwortung entlassen und müssen seitdem mit den Krankenkassenspitzenverbänden verhandeln. Und da steht sich einfach David und Goliath gegenüber. Und es hat sich letzte Woche in Berlin gezeigt, da waren Verhandlungen, die Hebammenverbände sind dann rausgegangen, die haben die Verhandlungen unterbrochen, weil es einfach ein unanständiges Angebot von 1,98% gab, wo gleichzeitig bekannt geworden ist, dass die Haftpflichtprämie um 15% steigen wird und die Krankenkassen einen Überschuss von 4 Milliarden erwirtschaftet haben. Und es passt einfach nicht zusammen. Und wir warten jetzt auf ein anständiges Angebot der Spitzenverbände der Krankenkasse, mit dem die Hebammen auch arbeiten und leben können.
Das sind jetzt zwei Baustellen. Einmal die Haftpflichtversicherung, andererseits die Vergütung, die eine Hebamme für ihre Arbeit bekommt. Also ja, sei es die Hausbesuche, sei es Vorbereitungskurse, sei es was auch immer zu der Arbeit der Hebamme dazugehört.
Mhm.
Ist jetzt die Frage, müsste nicht die Krankenkasse, wenn die Kosten dermaßen steigen, dann auch die Vergütung anheben?
Ja, mit Sicherheit ist es ein Knackpunkt. Wir fordern 30% mehr, weil es geht einfach nicht, dass Hebammen, weiß ich, ein Bruttoeinkommen haben von 27 Euro. Das ist ja nicht annähernd das, was ein Facharbeiter verdient. Und eine Hebamme, die nicht nur nebenbei arbeitet, wir haben viele Kolleginnen, die alleinerziehend sind, die ihre Familie ernähren, die im Grunde eine volle Arbeitsstelle haben und auf Sozialhilfe angewiesen sind, weil sie einfach nicht über, weiß ich, 1500 Euro netto kommen. Und das braucht es einfach heute, um einigermaßen leben zu können.
Wie kann man euch jetzt unterstützen?
Also mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt ist der Appell an die Krankenkassen. Jede Frau, die eine Hebamme sucht, sei es für die Geburtsvorbereitung, für die Geburt oder für die Wochenbettbetreuung, und keine findet, soll sich an ihre Krankenkasse wenden und dort protestieren und sagen, ich habe Anrecht auf eine gute geburtshilfliche Versorgung durch eine Hebamme. Und natürlich ist es wichtig, auch in der Fläche die einzelnen Abgeordneten, sei es im Kreistag, im Landtag oder Bundestagsvertreter, anzusprechen auf dieses Problem, damit der Druck von unten nochmal wächst. Also über die Fraktionen in die Ministerien rein und in der Hoffnung, dass sich die FDP im Bundesgesundheitsministerium bewegt.
Regenwaldschützer und Palmölopfer aus Indonesien protestierten vor der Deutschlandzentrale des Unilever-Konzerns in der Hamburger Hafen City. Vor dem Eingang haben sie Transparente entrollt und eine provisorische Hütte errichtet. Unterstützt werden sie von AktivistInnen der Organisationen Robin Wood, Rettet den Regenwald und Watch Indonesia. Gemeinsam fordern sie, den Landraub für Palmöl und die Zerstörung von Wäldern für Palmölmonokulturen zu stoppen. Unilever, einer der weltweit größten Nahrungsmittelhersteller, verwendet das Palmöl für seine Produkte wie Rama-Margarine oder Knorr-Tütensuppen. Am Telefon ist Ute Bertrand von Robin Wood. Was passierte in Hamburg vor der Unilever-Zentrale? Wie hat sich Unilever zu den Protesten verhalten? Ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.
Also wir sind mit ungefähr 50 Leuten heute vor die Deutschlandzentrale von Unilever in der Hafen City gezogen, hier in Hamburg. Leute von Robin Wood sind an Säulen vor dem Gebäude hochgeklettert, haben Transparente aufgehängt. Unten am Boden hatten auch viele Leute Plakate gegen Unilever. Und wir haben hier an die Mitarbeiterinnen des Konzerns Flyer verteilt, damit sie auch mal unabhängige Informationen von unserer Seite bekommen und nicht nur die Sichtweise des Konzerns. Unilever hat sich erst gar nicht gerührt, dann kam der Pressesprecher raus, wollte, dass ein Dialog im Gebäude stattfindet mit nur ausgewählten Leuten, das haben die Indonesier abgelehnt. Jetzt am Abend hat es dann doch noch weitere Gespräche gegeben, aber es zeichnet sich ab, dass Unilever, sagen wir mal so, erstmal die Verantwortung gerne abschieben möchte natürlich. Es ist der Lieferant Wilma, der in Indonesien die Plantagen betreibt, aber Unilever verkauft ja diesen Rohstoff. Sie sind der Inverkehrbringer, sie sind verantwortlich dafür, was sie verkaufen. Und das möchten sie gerne von sich wegschieben. Und da mussten wir jetzt viel argumentieren. Scheibchenweise kommen dann doch mehr Informationen ans Licht. Zum Beispiel hat uns der Pressesprecher gerade einen vertraulichen Brief gezeigt, den sie an Wilma geschickt haben. Den will er auf keinen Fall veröffentlichen. Er meinte, er würde dann rechtliche Probleme kriegen, wo sie intern angeblich doch versuchen, den Konzern unter Druck zu setzen, seine Praktiken da zu ändern. Aber offiziell und nach außen hin ist davon nichts spruchreif und das ist uns viel zu wenig.
Unilever bzw. Wilma selbst versucht ja auch, sich ein grünes Image zu geben, indem auf den Schutz von Orang-Utans in den Regenwaldgebieten hingewiesen wird. Ist das nur eine Werbemasche oder wird da tatsächlich was getan?
Das ist auch besonders unerträglich. Auch Unilever versucht sich als das grüne Vorzeigeunternehmen hier zu verkaufen. Hier an der Fassade des Gebäudes hängt so ein Plakat, wie viele Preise sie schon gekriegt haben für ihr Umweltengagement. Das ist gelinde gesagt eine Frechheit und auch eine Irreführung der Konsumenten. Die stellen sich auch hin und sagen, in Europa werde jetzt schon nur noch zertifiziertes, nachhaltiges Palmöl verkauft und 2015 würden sie das weltweit machen, so nach dem Motto, alles wird gut. Was sie nicht dazu sagen, ist, dass das Zertifikat, was sie als Nachweis für diese angebliche Nachhaltigkeit haben, von ihnen selber mit ins Leben gerufen wurde. Sie sitzen dort selber im Vorstand. Ihr Lieferant Wilma sitzt dort auch im Vorstand. Es ist also so, dass sich quasi die Täter selber die Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen und sich ein grünes Mäntelchen umhängen. Und das ist einfach inakzeptabel. Und dieses Greenwashing muss öffentlich gemacht werden, damit keiner mehr diese Lügen glaubt.
Die Lage in den indonesischen Regenwaldgebieten scheint ja ernst. Für den Palmölanbau werden ja nicht nur Waldflächen gerodet, sondern auch die Bevölkerung enteignet. Im August diesen Jahres wurde ein Dorf von Sicherheitskräften dort zerstört. Was für soziale und ökologische Auswirkungen hat denn der Palmölanbau für die Region dort?
Für die Leute vor Ort ist es einfach ein Desaster. Die leben vom und im Wald und sind mittellos. Hier waren heute auch eine Familie, Bidin und Ida mit ihrem kleinen Sohn Agung, der ein Jahr alt ist, die sagen, sie sind zu Bettlern geworden. Die waren vorher angesehene Leute und haben nach diesem Überfall nichts mehr. Die haben ihre Häuser verloren, die haben ihren Wald verloren und sind verzweifelt. Und deshalb haben sie sich auch auf sich genommen, diesen weiten Weg hier zu machen, weil sie einfach keine Alternative mehr sehen für sich. Die wollen jetzt ihr Land zurück, weil sie auch nicht anders leben können, sonst nur noch von Almosen abhängig sind. Und das ist symptomatisch. Das ist ein soziales Desaster für alle, auch insbesondere die Indigenen, die im Wald gelebt haben und deren Lebensgrundlage das war. Und ökologisch gesehen ist es natürlich auch ein Desaster, weil es auch eine Artenvielfalt zerstört, die einmalig ist auf der Welt.
2007 hatte ja Greenpeace bereits den übermäßigen CO2-Ausstoß der Palmölplantagen in Sumatra skandalisiert. Haben denn da die internationalen Moratorien überhaupt nichts geändert dran an den Weiteranbau von Monokulturen?
Nein, gerade der Palmölboom verschärft die Lage ungemein. Die Entwaldungsraten sind hoch. Auf Indonesien ist schon in großen Flächen alles kahlgeschlagen. Auch die Gebiete, wo noch Wald ist, wie auf Papua, auch da wird Wilma noch versuchen, weiter Palmölplantagen anzulegen. Wenn Indonesien abgegrast ist, wird auch Afrika drankommen und noch weiter wird da kahlgeschlagen, auch für Palmölplantagen. Das entscheidet sich immer gerade dadurch, was am lukrativsten ist und dadurch, dass Palmöl nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern jetzt auch noch für die Energieerzeugung mit ins Spiel gekommen ist, ist das gerade ein Bereich, der stark boomt und wo sich viel Geld mit verdienen lässt.
Gerade eines der leuchtendsten Weihnachtsutensilien, Kerzen nämlich, werden ja zumeist aus Palmöl hergestellt. Auf diese zu verzichten dürfte hier vielen schwerfallen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, sich gegen die Abholzung von Regenwaldgebieten für Palmölplantagen und die Vertreibung der Indigenen dort hier zu engagieren?
Also wir wünschen uns, dass die Leute allen Abnehmern von Palmöl sowie Unilever Druck machen. Schreibt dem Konzern, drückt euren Protest aus und sagt, dass ihr diese Rohstoffe so nicht mehr kaufen wollt, dass Unilever seine Einkaufspolitik ändern muss. Diese Unternehmen sind schon sensibel dafür, weil die einfach ein Image zu verlieren haben. Es gibt so viele verschiedene Margarinesorten und die machen so viel Werbung, um ihr Zeug unter das Volk zu bringen. Da sind die schon angreifbar. Man kann natürlich auch versuchen, bei den eigenen Ernährungsgewohnheiten anzusetzen, zum Beispiel auch möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel einfach zu kaufen. Aber im Palmölbereich ist es schwierig ansonsten, weil eben sehr viele Produkte das enthalten, es oft nicht richtig deklariert ist. Da kann man eben nur so allgemeine Tipps geben, wie wenig verarbeitete Lebensmittel kaufen.
Ölreserven gehen zur Neige, Energie wird immer teurer und wir müssen mehr breiteres Engagement zeigen, um den Energie- und Klimaproblemen entgegenzutreten. Welche Möglichkeiten Kommunen haben, um Energieverbrauch und Kosten zu senken, will uns Frau Rösler erzählen. Sie arbeitet beim Deutschen Institut für Urbanistik und hat letzte Woche die Fachtagung Kommunale Anpassungsstrategien an den Klimawandel organisiert. Frau Rösler im Gespräch mit Coloradio Dresden.
Wir haben im Prinzip zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, dass wir uns um den Klimaschutz bemühen und zum anderen bemühen wir uns, die Kommunen zu unterstützen bei Strategien, Maßnahmen zur Umsetzung derjenigen Erfordernisse, die mit dem Klimawandel dann einhergehen. Also zum Beispiel, die Städte werden in Zukunft wärmer werden, besonders die Innenstädte, die stark bebaut sind. Und da müssen natürlich Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, damit nicht nachher Menschen in den Innenstädten es gar nicht mehr aushalten vor Hitze. Es muss planerisch damit umgegangen werden, wie kann ich Kaltluft in die Innenstädte bringen. Solche Maßnahmen, mit denen beschäftigen wir uns.
Das sind ja wirklich ganz konkrete Probleme, die wir uns momentan so im Alltag noch gar nicht auszumalen vermögen. Wenn wir bis 2050 von mindestens 2% Erwärmung ausgehen, was heißt das für so eine mittlere Großstadt dann? Sind das in der Stadt dann gleich mal 5 bis 10 Grad?
Die da das kann passieren, ja genau. Also es kann passieren, dass da, wo diese Kaltluftschneisen, ich nenne sie mal so, das können Flüsse sein, das können Grünzüge sein, die in die Innenstädte hineinragen, wenn die fehlen und nur eine starke Bebauung vorhanden ist, dann können sich die Kerne der Städte so aufheizen, dass eine Erholung auch nachts dann gar nicht mehr möglich ist. Wir haben aber auch noch andere Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Das heißt beispielsweise Starkregen, mit denen wir zu tun haben, wo dann Infrastruktursysteme betroffen sind. Wir haben das ja erlebt bei den einen oder anderen Starkregenereignissen, wo dann ganze Quartiere oder ganz furchtbar in 2002 sogar Dresden vollkommen überflutet war. Und auch da muss frühzeitig entgegengewirkt werden und Planung, das wissen Sie alle, braucht ja ein bisschen Zeit. Wir können ja nicht einfach hingehen und da, wo beispielsweise diese Kaltluftschneisen fehlen, einfach Häuser abreißen, sondern wir müssen frühzeitig andere Planungswege einschlagen, um dann Fehler in der Vergangenheit zu verhindern.
Gibt es denn da Vorreiterstädte in Deutschland oder Europa, die schon richtig fit sind und die Sachen in die Hand genommen haben und entsprechend da teilweise ihre Bebauungspläne angepasst haben?
Ja, also Dresden habe ich gerade schon erwähnt. Dresden ist eine Stadt, die sehr, sehr weit vorangeschritten ist, was dieses Thema betrifft. Das ist natürlich durch das August-Hochwasser 2002 entstanden. Da war dann ein unheimlicher Handlungsdruck. Damit hat Dresden aber auch den Vorteil, dass viele innerhalb der Stadtverwaltung an diesem Thema mitziehen, also an einem Strang ziehen.
Sie haben ja gerade die Fachtagung organisiert. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzen da wirklich schon Klimaschützer mit Stadtplanern und Architekten und Stadtoberen an einem Tisch und entsteht da wirklich auch ein Handlungsplan, dass da was passiert? Sie haben es ja gerade beschrieben, dass eigentlich erst was passieren muss wie in Dresden, damit wirklich mal der Rubel rollt in Richtung Umstrukturierung.
Ja, wir bemühen uns sozusagen die Sensibilität für dieses Thema in den Städten und Gemeinden zu schärfen. Also nicht nur, dass diejenigen agieren, die bereits von einem schlimmen Ereignis betroffen waren, sondern dass auch die anderen sich bewusst machen, was kann passieren, wenn ich nicht jetzt schon in die Planung eingreife. Die Sensibilität ist enorm gewachsen in den vergangenen Jahren und ich glaube, sie wird auch weiter wachsen, wenn wir uns bewusst machen, was alles passieren kann. Das ist ja auch ein Schutz, den wir hier, also Prävention vor schlimmen Ereignissen bedeutet natürlich nicht nur, dass ich hier bauliche Maßnahmen umsetzen muss, sondern ich muss auch die Leute, die von der Gesundheitsvorsorge dazukommen, also die Gesundheitsämter müssen damit an einen Tisch. Sie haben gerade so eine schöne Palette aufgemacht von Akteuren in einer Stadt, die da zusammenkommen. Aber da sind noch viel mehr, die sich da eigentlich engagieren müssen, um auch die Bevölkerung dann entsprechend vorzubereiten auf solche Ereignisse.
Wie wirkt denn Ihre Konferenz dann in Richtung? Gibt es da beispielgebende Publikationen? Haben Sie Warnsignale an die Medien, an die Wissenschaft gegeben, dass Handlungsbedarf besteht? Was für eine Wirkung hat Ihre Konferenz?
Also unsere Konferenz hat sicherlich mehrere Wirkungen. Unsere Zielgruppe sind natürlich in erster Linie die Kommunen, also die Städte, Gemeinden und Kreise. Die Akteure, die dort vor Ort sind, sind dann aber wiederum wieder Vorbilder für die anderen in der Stadt, also für Gewerbetreibende, für die Bürgerinnen und Bürger und können dementsprechend als Akteure wiederum andere Akteure gewinnen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Das Problem ist ja, dass viele sagen, ach, dort 2% Erwärmung, 2 Grad Erwärmung, das ist doch schön, haben wir es ein bisschen wärmer, dann können wir doch viel mehr draußen sein abends. Aber das, was Sie vorhin genannt haben, diese Wirkungen, die sich dann ballen, beispielsweise in den Innenstädten, das machen sich, glaube ich, viele noch gar nicht bewusst. Und wir müssen ja auch damit rechnen, dass sich beispielsweise unsere Vegetation verändert, dass beispielsweise Tierarten bei uns einwandern, besonders Insekten, die auch Krankheiten übertragen können. Das sind alles so Folgen, die bereits in Teilen erforscht sind, aber wo wir noch gar nicht wissen, was kommt da alles genau auf uns zu.
Letzte Frage, was würden Sie Menschen, die sich engagieren wollen, vor Ort in Ihren Kommunen für einen Rat geben, wie die dieses Thema an ihre Stadtoberen tragen können? Über die etablierten politischen Parteien oder gibt es da auch Metaebenen, die Sie jetzt nennen könnten?
Also Man muss da an zwei verschiedenen Ecken sozusagen ansetzen. Die politische Ebene ist die eine Ebene, die andere Ebene ist, wie fasse ich mich als Maria Normalverbraucherin oder als Otto Normalverbraucher an die eigene Nase und frage mich, was kann ich denn eigentlich tun? Dann gibt es natürlich eine Menge kleine Maßnahmen, die aber große Wirkung haben. Also jegliche Form von Begrünungsmaßnahmen hat eine große Wirkung. Ich nenne Ihnen mal ein ganz kleines Beispiel, was mich unheimlich überzeugt hat. Die Stuttgarter haben ein großes Straßenbahnsystem. Sie haben ganz banal das komplette Gleisbett der Straßenbahn mit Wiese bepflanzt. Mit einer blühenden Wiese, und das hat eine große Wirkung gezeigt, was dieses Mikroklima in der Stadt betrifft. Das sind so ganz kleine Maßnahmen, die natürlich jeder in seinem Garten, in seiner Straße, Mittelstreifenbegrünung oder ähnliches selbst auch mit anregen kann oder selbst umsetzen kann, die ganz große Wirkung zeigen, wenn das flächendeckend passiert.
Jeder Mensch hat wohl irgendeinmal eine gute Idee, vielen aber fehlt die Muße, mehr daraus zu machen, oder es hapert ganz einfach beim Geld, wenn es darum geht, ein Projekt zu verwirklichen. Nun schwappt ein Trend aus den USA in die Schweiz hinüber, Crowdfunding oder Schwarmfinanzierung, wird das Ganze genannt. Das Prinzip ist einfach. Jemand präsentiert im Internet ein Projekt, Leute, denen das Projekt gefällt, können es unterstützen. Mit ein paar Klicks können einzelne Franken oder auch Millionenbeträge gespendet werden. Kommt der nötige Betrag zusammen, kann das Projekt realisiert werden. Ab sofort gibt es auch in der Schweiz eine Möglichkeit zum Crowdfunding. 100 Days Net heißt sie. Michael Spahr hat die Details.
Eine CD produzieren, einen Film machen, ein Buch publizieren oder einfach das wahnsinnigste Kunstwerk aller Zeiten schaffen, das möchten viele. Aber damit aus Träumen nicht nur Schäume werden, braucht es Geld. Romano Strebel, Gründer von der Lifestyle- und Kulturplattform Ronorb, will helfen.
Da geht es darum, dass wir in der Schweiz die kreative Projekte eigentlich zum Fliegen bringen wollen. Indem, dass man auf 100 Days das Projekt vorstellen kann und viele Freunde, Bekannte und das Umfeld des Projektinitiators dann über große und kleine Beiträge das Projekt unterstützen können. Und wenn das Projekt den Betrag, den es braucht, erreicht hat, zahlen wir das aus und ein neues Projekt kann in der Schweiz realisiert werden.
In den USA gibt es seit gut 10 Jahren verschiedene Crowdfunding-Plattformen. Im Unterschied zu Europa ist in den Vereinigten Staaten Kulturförderung oft privat. Statt mit öffentlichen Geldern wird kreatives Schaffen via Stiftungen finanziert. Wegen der Finanzkrise sind heute viele Stiftungen bankrott. Crowdfunding kann da eine kulturfördernde Rolle übernehmen. Ob dieses System auch in der Schweiz funktioniert, bleibt offen. Romano Strebel von 100 Days Net versucht sich trotzdem als Pionier.
Es ist für die Kreativen und für Leute, die aus allen möglichen Bereichen Projekte machen wollen, das erste Projekt. Es gibt im karikativen Bereich natürlich Ähnliches schon länger, aber wir wollen hier eigentlich eine neue Plattform sein für Leute, die bis anhin mit dem noch nicht in Kontakt waren.
Crowdfunding ist nicht bloßes Spenden. Wer nämlich einem Projekt einen Batzen gibt, kriegt möglicherweise etwas dafür zurück.
Jedes Projekt wird präsentiert auf der Plattform, dann wird ein Betrag festgesetzt und der Projektinitiator gibt so kleine Goodies zurück. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 100 Franken spende oder gebe, bekomme ich bei einem Filmprojekt vielleicht die Erwähnung im Filmabspann. Für 200 Franken kann ich 15 Minuten einen Skype-Chat machen mit dem Regisseur oder für 300 Franken werde ich zur Vorpremiere eingeladen. Also wir erfinden hier sozusagen emotionale Zinsen, Erlebniszinsen, die wir zurückgeben wollen und man ist dann Teil von diesem Projekt und Teil dieser Produktion.
Das sagt Romano Strebel. Er hat 100 Days Net initiiert. Vor ein paar Jahren hat er schon erfolgreich die Online-Plattform Ronorb gegründet. Täglich informiert der Ronorb-Newsletter über Kultur und Lifestyle und gibt Ausgangstipps. Inspiration für den Alltag in den Städten bietet laut Romano Strebel RONORP. Falls das stimmt und aus Inspiration spannende Projekte entstehen, könnte auch 100 Days Net zum Erfolgsmodell werden.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Die Sendung und die einzelnen Beiträge sowie die Internetadressen zu den Themen findet ihr unter freie-radios.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen zu einer neuen Ausgabe von ZIP FM.